Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds. Jo, hallo zusammen und willkommen zu einer sehr speziellen Folge von Nerdcast. Und zwar starten wir mit dieser Folge sozusagen eine Nerdcast-Filiale, eine Prog-Nerdcast-Filiale. Und der Anfang macht eine Band, die in dem Sinn an einem Metal-Podcast am nächsten ist als Prog-Band. Und ihr wisst jetzt natürlich schon, die Rede ist vom kanadischen Trio Rush, wo als sozusagen Wegbereiter vom Prog-Metal gelten. Und wir haben da eine ganz illustre Runde mit Gästen, weil es ist ja komischerweise und faszinierenderweise auch gar nicht so einfach, Leute zu finden in der Schweiz, die sich Rush verschrieben haben. Wir werden dann auch noch sehen, dass Rush eine Band ist, die die Geister sehr scheiden tut. Ich würde ganz geschwind einmal euch vorstellen, wer sich da bei uns eingefunden hat. Zu meiner Linken der Remi Streuli. Er ist Schlagzeuger, spielt in einer Frank Zappa Coverband, die Fido Blaze Zappa heisst, und seiner eigenen Band Yonder Pond. Er sagt, heimelig wird es ihm im Progrock und Psychedelic Pop. Remi, kannst du dich ganz kurz einmal erinnern, probieren, wie das war, wo du zum ersten Mal Rush gehört hast und was das mit dir gemacht hat?
Wow, ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich so war, aber ich mal mir das so aus, dass das müsste Anfangs 90er Jahre gewesen sein. Es war eine Zeit, wo ich Musikstudent war. Ich bin voll im Progrock aufgegangen, das war voll mein Ding. Und ich habe auch ein bisschen von Metal hören. Ich habe viel Metal-Magazin gelesen. Dort hat es im Rockhard, da hat es immer so eine Abschnitt gegeben, der sich mit Prog befasst hat, und dort war ständig die Rede von Rush gewesen. Das sind Prog-Götter und sowieso, die muss man kennen. Und ich habe natürlich alle meine englischen Helden kennt, Yes, Genesis, Jethro Tull und so weiter. Und ich habe irgendwie gedacht, jetzt muss ich einfach mal eine Rush-Platte haben. Und ich habe mal in einem Secondhand-Laden 2112 gefunden, gelost, das hat mir gefallen.
Für gut befunden.
Für gut befunden. Eigenwillige Stimme ist mir dort schon aufgefallen. Im Allgemeinen, doch, habe ich gefunden, es lohnt sich, noch mehr Platten von dieser Band zu kaufen.
Okay, aber das war sozusagen der Start gewesen.
Ja.
Und hast du auch Gelegenheit gehabt, in diesen Jahren noch einmal live zu sehen?
Leider nein. Sie sind zwar, glaube ich, mal in der Nähe gewesen, in Frankfurt. Ich hatte gerade eine Phase gehabt, wo ich nicht so Rush gelost habe. Es ärgert mich heute. Es hat mich tatsächlich einer gefragt, ob ich will Mikro. Naja.
Alles klar.
Ja, alles klar.
Voll versemmelt.
Aber voll.
Big time fail.
Aber voll.
Wir haben den Christian Platz hier. Er ist lokale Legende. Er ist Journalist und Schriftsteller. Hat unzählige Bücher geschrieben. Er ist Mitorganisierer vom Floss Festival in Basel. Er ist Sänger und Songwriter, Gitarrist. Spielt seit über 40 Jahren in Bands, hat seit 36 Jahren in der gleichen Besetzung, also das ist ja schon schwerste Konkurrenz zu Rush in dem Fall, The Moon Rocks, und spielt daneben auch noch bei Furlong. Herzlich willkommen, Christian. Kannst du erzählen, was bei dir der erste Rush-Moment war?
Merci vielmals, Fran. Der erste Rush-Moment bei mir war nicht Musik, sondern eine Anzeige im Musikexpress. Und zwar so eine Ganzseite mit zwei Bildern drauf. Gespalten, links, rechts. Links ist gesehen Ted Nugent. Und dort ist schon der Motor City Madman und alles, was man bringen kann. Und dann ist ein Rush-Cover abgebildet gesehen und es ist gestanden, kanadischer Hardrock, der Bäume fällt. Und dann habe ich das eine Zeit vergessen. Und dann irgendwann so im 83 rum, dort, ich habe fast alles gelassen. Ich könnte auch bei einem Lynyrd Skynyrd Podcast dabei sein, aber egal. Auf jeden Fall habe ich in dieser Zeit sehr stark so Adrian Belew, Robert Fripp, so Solo-Zeug und Beat und Discipline gelassen von King Crimson und Talking Heads. Vor allem mit Adrian Belew, die Live-Platte. Und dann habe ich irgendwie wieder an die Rush gedacht und habe Hemispheres gekauft auf dem Flohmarkt. Und das hat mich ziemlich geflasht, muss ich sagen. Meine Kollegen weniger. Im gleichen Jahr bin ich nach Amsterdam gefahren, über Silvester mit ein paar Kollegen. Und das war immer gleich gewesen, nach Amsterdam fahren über Silvester. Die ersten beiden Nächte haben wir ein Hotelzimmer gehabt. Und in der Nacht vom 31. auf den 1. haben wir keins gehabt, wenn wir am Morgen auf den Zug sind. Und ganz am Schluss im hinterletzten Coffeeshop, und ich zähle jetzt nicht auf, was ich alles eingeschmissen und reingepfiffen habe.
Warum nicht?
Ja, man, so genau weiss ich es nicht mehr, aber es ist schon einiges gesehen. Jedenfalls ist da der Bildschirm gesehen und laut die Musik, und dort sind Rush drauf gesehen in ihren Pyjamas. Also in einer früheren Phase. Dann viel später ist da die Platte gesehen, Snakes and Arrows. Und die habe ich einfach gekauft. Und die habe ich einfach super gefunden. Und dann habe ich den Film gekauft, Beyond the Lighted Stage. Ich weiss nicht, ob ihr den alle kennt. Ja, der geht klar. Fast 3 Stunden. Und durch das bin ich mit weit über 40 bin ich ein absolut begeisterter Rush-Fan geworden. Und habe da alles, ich habe die Bücher gelesen vom Neil und alles Wüste. Und dann bin ich in Frankfurt schauen, auf der 40 Jahre. Jubiläumstour.
R40,
das war echt geil gewesen.
Okay, yeah, okay. Man. Und dann hat es sozusagen, also zwischen Hemispheres und Snakes and Arrows hat es ein Gap gegeben von irgendwie.
Hey, ein Haufen, ja.
Ja, yeah. Yeah. Okay. Yeah, und dann hast du einfach dazwischen alles aufgefüllt, was dort gefehlt hat.
Hey, alles. Ich habe sofort alle CDs bestellt. Mm. Mm.
Wow, sehr interessant. Man, hey, der dritte im Bund haben wir da. André Grieder, ist Sängerlegende und ihr kennt ihn alle als Sänger von der legendären Band Poltergeist. Und wir haben ja den Schmier von Destruction auch schon bei uns gehabt und haben dort über dich geredet. Du hast es nämlich ja auch schon
gesehen.
Genau. Weil du bist ja auf der einen Platte dabei von Destruction.
Drag Brain, genau.
Ja. Und wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre und haben den irgendwann mal die für uns angenehme Entdeckung gemacht, dass wir beide Rushophil sind.
Voll.
Und aber so ganz genau weiss ich es von dir nämlich auch nicht, wenn das bei dir angefangen hat. Und da bin ich jetzt sehr gespannt.
Das war zur Zeit, wo Hold Your Fire rausgekommen ist. Ich habe früher schon viel Prog-Metal gelost. Also ich komme ja aus dem sehr strüben Metal, also Thrash-Metal. Als ich angefangen habe, habe ich nur Slayer, Venom, alles Bödel gelost. Oder eben Exodus, meine Thrash-Götter. Und dann bin ich langsam so reingekommen über Metal, eben so mit Bands wie Face Warning, Dream Theater und, Mekong Delta. In so kompliziertere gefehlt. Und ich bin, wer mich kennt, weiss, dass ich immer im Disc sehe, oder?
Ja, yeah, yeah, genau.
Und der Pierre kennen wir auch alle, oder?
Ja.
Mm-hmm.
Yeah.
Und der Pierre ist auch mega Rush-Fan. Und so ist es gekommen, also dann ist gerade eben Hold Your Fire erschienen und die hat dort halt laufen lassen in seiner berühmten Stellung. Ne?
Genau, eine Hand immer am Volumenregler.
Der andere auf der Box.
Genau, genau. Und wenn man ihn etwas gefragt hat, hat er zuerst mal müssen auf 1 runterdrüllen, damit er einen überhaupt gehört.
Als er überhaupt etwas gehört hat. Und hat mir am Anfang aber gar nicht gefallen zuerst. Er hat auch viel zu poppy. Hat dann aber... Irgendwann habe ich es dann nochmal gelost und dann sind mir erst die Feinheiten aufgefallen in der ganzen Musik. Nicht die ganz genialen Drums, die diverse Gitarre und Bass natürlich vom Gedi. Der Gesang ist mir dort eigentlich nicht unschön aufgefallen, weil das hat er eigentlich schon die Phase gewonnen und ziemlich so nicht mehr so hoch gesungen hat und angenehmer eigentlich. Also die Stimme hat mir eigentlich dann gerade gefallen.
Live gesehen?
Ja.
Ja.
Und zwar Roll the Bones Tour in Stuttgart habe ich sie gesehen.
Okay.
Bin ich mit dem VO dort gesehen. Ja.
Mit Primus im Vorprogramm. He?
So ist es, genau.
Philipp.
Ja, wie ist das rasch bei mir? Wie ist das passiert? Es ist so gewesen, ich bin ähnlich wie der André, wie der Grieder, auch nur Metal los, Anfangs, Mitte 80er Jahre. Und habe immer auf Sky Channel hat's eine Metal-Sendung gegeben sogar. Also einmal in der Woche ist so eine Metal-Sendung gekommen und die haben gar nicht so viele Videos gehabt, weil so viel hat es auch nicht gegeben, schlichtweg, ja. Und die haben ab und zu dann auch Live-Videos gebracht und eins ist gesehen von Rush, von Toronto 84, Grace Under Pressure Tour. Mm, geil. Und dort haben sie einfach zwischen all den klassischen Metal-Bands, also Maiden, Priest, alles, was halt Videos gehabt, haben sie ein Lied dort gehabt, von dem Konzert von Rush, und das ist Red Sector A gewesen. Und als ich das erste Mal das gehört habe, ich habe ja die Sendung immer geschaut, oder? Das erste Mal gehört habe ich gedacht, ja, irgendwie, ich weiß nicht so recht, irgendwie ist das mal irgendwie zu wenig metalmäßig. Aber irgendwie ist es dann trotzdem nach ein paar Mal hören, respektive ich habe ja das immer aufgenommen auf Tape oder also auf Videokassette damals und das haben sie auch wieder geschaut. Und irgendwann hat es völlig gezündet dann, ja. Und das war eigentlich der Anfang gewesen. Aber das ist jetzt nicht 84 gewesen, sondern das muss so 86 gewesen sein, 87, weil Hold Your Fire ist dann auch sehr bald rausgekommen nach dem Aha-Erlebnis, oder ja. Und ich habe vorher schon Kontakt gehabt mit Rush, also auch, wie erwähnt, via Pierre aus dem Atlantis, der legendären Zeit, und ich habe es völlig nicht verstanden. Also ich habe es völlig seich gefunden. Er hat immer Passage to Bangkok abgelobt mit diesen Glöckchen. Und ich dachte, ey, was soll das? Aber da bin ich 14, 15 gesehen. Oder?
Ja, dort kannst du Rush nicht verstehen, in dem Alter.
Ja, aber es hat, bei mir hat es ein, zwei, drei Jahre länger gebraucht, bis ich es dann ja, quasi verstanden habe. Ja. Live gesehen, das erste Mal. Also, ich habe sie mehrmals gesehen. Das erste Mal war es auch 92, aber in Frankfurt, ja, ist das gesehen. Festhalle. Auch mit Primus. Wo Primus ausgebaut worden ist, ziemlich hart eigentlich. Ja.
Genau. Ich bin am gleichen Konzert.
Ja, bist du
ja, ja, genau. Also bei mir war es auch ein Pierre-Moment, gewesen, lustigerweise. Und zwar habe ich das Cover von Permanent Waves habe ich irgendwie recht faszinierend gefunden, mit dieser Frau, mit dieser Überschwemmung hinten. Und dann ist der Pierre schon überhaupt extrem begeistert gewesen, dass ich mit der an die Theke komme und gesagt habe, will mal reinhören. Und dann wo die Stimme vom Gedi eingesetzt hat, habe ich so am Pierre gewunken und ihm gesagt, du, stell bitte den Plattenspieler auf 33 zurück, der ist noch 45. Er hat wegen sehr müssen schmunzeln und gesagt, nein, das sind 33. Und bei mir eigentlich das Gleiche, das ist nichts für mich. Eigentlich in dem Moment entschieden, das ist nichts für mich. Dann, vielleicht zwei, drei Monate später habe ich All the World's a Stage am Flomi auch gesehen. Bin dort totaler Fan von Live-Alben. Habe das Cover total mögen mit dem Sternmännchen auf der Bassdrum. Das hat mir eigentlich schon gelangt. Und dann irgendwie Doppelalbum und das habe ich ein paar Mal gelost und habe es eigentlich ziemlich okay gefunden, aber ich denke, das langt jetzt wahrscheinlich mit Rush. Und dann irgendwie ein halbes Jahr später nochmal im Atlantis Records Hemispheres gesehen. Denkt, ich probiere es nochmal. Und dann ist ja ungefähr, es geht, weiss nicht, ungefähr 8 bis 10 Minuten, bis dort der Gedi anfängt. Und ich bin brutal Fan geworden von dem ganzen Instrumental-Intro auf der ersten Seite. Und das hat irgendwie extrem nachgeklungen. Und dann ist völlig klar, die muss ich haben, die muss ich haben, die muss ich haben. Und dann, wo ich sie hatte, habe ich sie komplett, also inklusive Gedi-Gesang, völlig ins Herz geschlossen. Und eben 92 in Frankfurt auch, mit, genau, das war ziemlich beelendend, gewesen, wie dort Primus behandelt worden sind von diesen ganzen GIs, wo irgendwie Primus ganz und gar nicht begriffen haben. Und Primus sind ja als Freunde von Rush Vorband gewesen. Das war für Rush selber auch mega unangenehm gewesen. Ich habe sie schon im 88 in Stuttgart gesehen, auf der Hold Your Fire Tour. Bizarrerweise waren dort Wishbone Ash Vorband gewesen. Irgendwie ein absoluter Misfit. Ja. Und dann noch auf der R30 Tour. Das wird so 2004 oder so etwas gewesen sein.
Ja, da bin ich auch gesehen.
Ja. Bist du auch gesehen. Auch nochmal in Stuttgart.
Das ist auch Stuttgart.
Genau. Die Halle in Stuttgart ist einfach so ein bisschen unbefriedigend.
Schleierhalle.
Ja,
akustisch
ja,
nicht. Aber ja, eben, das ist auch Roll the Bones Tour.
Genau. Aber das Frankfurt-Konzert ist ein absolutes Highlight.
Aber das ist irgendwas Bestes. Kann mich nicht erinnern, als Primus ausgepfiffen worden ist in Stuttgart. Vielleicht
ach so. Bisschen, ja. Ja. Sie haben sogar Sachen auf die Bühne geworfen.
Ja, das finde ich. Also noch nie erlebt. Also ich habe noch nie mehr gesehen.
Ja.
Ich noch nie mehr gesehen. Ja. So extrem, ja.
So Zeugs finde ich eh peinlich. Mm. Das ist, geht genau. Gar nicht.
Also, und wie wir jetzt schon festgestellt haben, ist da eine Lücke in unserem Team. Heute oben der Bäumli, der hat gewinselt und mit dem weißen Fähnchen gewunken und gesagt, will ich da bitte den Joker ziehen. Er kann gar nicht mit Rush anfangen. Immer schon nicht. Und dass er sich jetzt 19 Studioalben eingeschafft hat, innerhalb von 2 Monaten, wie wir das, wo ja offensichtlich Rush gerne haben. Es sei ihm nachzusehen, aber es zeigt, und diverse Leute reagieren, wenn ich sage, wir machen ein Special über Rush, reagieren gar nicht so unähnlich wie der Bäumli. Und das kommt eigentlich direkt zu dem Punkt, dass Rush offensichtlich eine Band sind, die spalten. Also, dass Rush in Europa weniger Fans haben, also auf dem Kontinent, als in England und in Amerika, Kanada, das wissen wir schon lange. Sicher auch wegen dem, dass sie hier viel, viel, viel weniger tourt haben als dort. Aber ich würde gerne mal geschwind Runde machen. Remi, wie gehst du um mit Rush-Hater oder mit Rush-Nicht-Erkenner?
Inspiriert mich jetzt nicht wahnsinnig. Also, auch wenn ich ein Rush-Fan bin, aber wenn jetzt Leute kommen und Rush nicht toll finden, finde ich das jetzt nicht so schlimm wie bei anderen.
Ah ja, wo wäre es denn richtig schlimm?
Also bei Yes und Beatles, da macht es mir richtig weh.
Da tut es Spass dann auf. Okay.
Ja. Aber nein, klar, Stimme macht recht viel aus.
Ist es Nummer 1 Spaltungsgrund?
Das weiß ich jetzt nicht, aber ja, sie ist halt sehr auffällig. Und ich mag sie übrigens. Also ich habe nichts zu motzen gegen die Stimme. Ich finde sie auch einmal sehr passend. Ich denke nur, wenn die hässigen Priester von Syrinx, wenn die loslegen, das macht er fantastisch.
Okay, Christian, hast du eine Theorie?
Eine Theorie habe ich schon, aber ich kann vorausschicken, dass es mir absolut am Arsch vorbeigeht, wer was gut findet. Ich finde viele Sachen gut, die viele Leute nicht gut finden. Ich erkenne einfach etwas, so meine ältere Cousin-Generation, ich bin 1965 geboren, die hatten so Rock-Ideal gehabt, wo irgendwo zwischen Alvin Lee und Rory Gallagher und Genesis und irgendwas stattgefunden haben. Ich kann mich noch genau erinnern, bei Frank Zappa, da ist mal eine Platte rausgekommen, die hat geheissen «You are what you is». Und die ist rausgekommen nach einer Platte, die «Chic Your Booty» geheissen hat in der Sukzession. Okay. Und es sind also alle die Hippies, die gesagt haben, also der Punk, da kann ich nichts damit anfangen und so. Die haben auf einmal gesagt, jetzt spinnt er Zappa, jetzt spinnt er. Warum? Er hat sich nicht gescheucht, völlig fremde Stile zu bauen. Er hat Disco eingebaut dort. Er hat Full Country abgelassen mit Harder Than Your Husband. Und irgendwie hat es in dieser Zeit wie so ein bisschen Schisma, eine Trennung gegeben, oder? In der Rockszene. Das zum Teil noch heute wirkt, das bei gewissen Leuten noch. Und Rush ist jetzt eindeutige Band, die alles adaptiert hat. Später auch sofort New Wave. Sie haben sofort die Police-Fans gesehen, haben das spüren, aber es gibt noch etwas anderes. Für mich ist ein Hauptmerkmal von der Musik von Rush ist die permanente Spannung. Es gibt nie ein bequemes Daheim, wie in der klassischen Rockmusik. Und der Alex hat das mal schön gesagt, nämlich «I hate standard major and minor chords». Was meint er mit dem? Es sind Sus- und Add-Akkorde, oder statt Dur und Moll. Es sind immer offene Saiten drin. Es sind Quart-Voicings, oder statt der Herzenbauter gehört auf und spielt so Arpeggios und er hat Chorus und Delay für Flächen und vor allem asymmetrische Progressionen. Rush-Songs bauen in der Regel total auf, ohne eine Entspannung wirklich zu enthalten. Ab und zu gibt es eine, aber die ist nicht im konventionellen Bereich. Mhm. Und von dem her, ja und halt dann die Stimme vom Geddy. Man, es gibt eine Art von Opernsänger, das nennt man Countertenor. Das gibt es zum Beispiel im Siegfried von Richard Wagner, der Mime, ja, der Zwerg. und die Stimme.
Früher haben das Kastraten gesungen.
Ja, yeah, nein, das, ich meine nicht das. Es ist eine Art Charaktertenor. Also der artikuliert, geht extrem in die Höhe, aber er artikuliert ganz massiv, oder? Und auf eine Art erinnert mich der Geddy an das. Und das sind immer Stimmen, die spalten. Was ich nicht so verstand, ist, dass die Höhe jemandem, was Elmer Priest gern hat, der sollte eigentlich Höhe im Gesang gewöhnt sein. Der Bon Scott selber geht zum Beispiel extrem hoch auf und ziemlich quietschend oft. Und der Geddy hat noch etwas. Er hat so ein bisschen eine Scheiß drauf Attitude. Er hat einen leichten Zynismus in der Stimme, wie der John Lennon ein bisschen. Und ja, das Päckchen scheint die Leute nicht zu behagen.
Mm-hmm. Oder gewiss nicht.
Gewiss nicht. Ist ähnlich wie bei King Diamond. Oder? Der mag es einfach entweder oder hassischen. Es polarisiert halt nicht. Ist, also ich habe nie Probleme. Wie gesagt, ich habe aber auch ich habe einen relativ feinen Einstieg mit Hold Your Fire, weil dort ist der Gesang nicht mehr so in das Extrem. Da ist er dann eher auf seinen Oktaven geblieben und nicht mehr sehr weit rauf, wie eben, Temple of Sirens, also, wo er wirklich quietscht. Aber wenn ich denn das gehört habe, nein, eben, ich bin King Diamond affin, also hat mich das überhaupt nicht schockiert. Und eben mit hohen Gesängen, ja, als Metal-Fan hast du sowieso immer hohe Sänger, oder ob es jetzt Rob Halford ist, oder Bruce Dickinson, oder auch Geoff Tate, oder bei Greenstrike, da trifft auch die High Notes.
Klar, das Foto ist schon bei Dylan Plant und so.
Genau, eben, das ist ein Part vom Rock. Genau, und wenn ich mit Hater umgehe, das gehen wir am Arsch von dir. I don't give a fuck. Die müssen es ja nicht hören. Es ist Gott sei Dank immer noch freiwillig, oder?
Ja. Nein, leider.
Ja, ja, leider. Also, da ist ein Rush-Song.
Philipp?
Theorie weiss ich jetzt nicht. Also, klar, ich kann mir schon vorstellen, dass das Gesang gewissen Leuten, dass der spalten kann, gerade bei den ersten paar Platten, nicht viel mehr, also ab, sagen wir, Moving Pictures wird es ja ein bisschen vom Gesang her, ja, vielleicht auch vorher schon ein bisschen zugänglicher. Mir hat der Gesang nie gestört, ja. Auch nicht, also die erste Platte, die ich dann wirklich sehr gut kennt habe, nebst Hold Your Fire, ist dann 2112 gewesen, und das ist ja sehr, sehr hoch, oder? Und es hat mich überhaupt nicht gestört. Ich habe es eigentlich echt cool gefunden. Ich habe das eigentlich immer mögen, ja. Und wegen Hater, ja, ich meine, ich bin schon damals, 92, bin ich mit meiner jetzigen Frau, sind wir Garage schauen in Frankfurt. Und sie ist mitgekommen. Wahrscheinlich so mehr aus Marketinggründen rückblickend, ja. Also, jetzt wird sie sicher nicht mitkommen, ja, bei so etwas. Aber damals ist sie mitgekommen. Und ich da völlig begeistert, das erste Mal rasch und so, ja, ich muss da führen, ich kann führen und so. Und sie hat gemeint, ja, mit all diesen Leuten, es hat ja keine Sektoren gegeben, oder? Sie bleibt hinten, wir treffen uns dann nachher wieder, ja, nach dem Konzert. Und das haben wir dann gemacht nach dem Konzert und ich war so begeistert und sie so gefragt, ja, wie hast du es gefunden und so. Und sie hat nur gemeint, ja, also die Lichtshow war noch cool.
Okay. Ich habe auch noch eine Theorie. Ich meine, es ist halt, sind halt komplizierte Songstrukturen. Oder,
ja.
Also ist nicht jedermanns Sache. Gell? Es gibt Leute, die haben gerne einen Song, der 3 Minuten geht, der halt mit Strophen anfängt, dann ein Refrain hat und dann vielleicht noch, wenn es hoch und ein Solo und dann nochmal eine Strophe, Refrain, Strophe. Oder keine Ahnung. Ja. Halt die klassischen Songstrukturen und wenn es dann halt so lang, vor allem so 12-Minuten-Songs und so, ist auch nicht jedermanns Sache. Oder?
Ja, aber von dem her, sie sind natürlich auch einfach eine Band, die immer bei in der Hardrock Metal jetzt ja eigentlich in dem Sinn noch nicht gegeben hat, aber sag mal, der Hardrock-Kultur gehabt haben. Und wenn natürlich Leute sind, Yes oder King Crimson hören, dann haben sie natürlich gewusst, was sie erwartet und haben genau das wollen. Und dann haben natürlich Rush auf einem Weg ein gewisses Hardrock-Publikum angezogen, wo dann aber quasi genervt ist über die, alle die Experimente, die sie sich innerhalb von diesem Genre getrauen zu machen. Das könnte auch noch ein Grund sein. Ich meine, wenn man Yes damals ist gelesen oder King Crimson, dann hätte man nicht irgendwie etwas erwartet, was sexy ist in dem Sinn. Oder in dem Sinn, wie Rock'n'Roll bis dort auch nicht sexy war. Und das ist so ein Vorwurf, den ich immer wieder über die irgendwie bei unglaublich unsexy Rush siege. Und das ist aber etwas, mit dem glaub, Rush jederzeit haben können leben. Das ist sicher eine von ihren letzten Ambitionen gewesen, sexy also, rüberzukommen.
Crimson, die ersten Platten sind durchaus hippiesk, aber das hört bei Red also radikal und sofort auf. Und das ist auch ein Trio. Und die Wand, die da kommt, das ist nicht zum Glauben. Und ich meine, nachher, Beat und Discipline, das ist eine andere Band, oder? Kurze Haare, Anzug, Roland Guitar Synthesizers bis zum Abwinken. Der Adrian Blue macht mit seinem Whammy-Bar am Anfang noch mit einer Strat im Fall. Macht auch Zeugs, wo der Kuh mit einem Floyd Rose ankriegst, oder? Und wenn du es von dieser Perspektive anschaust, wenn du schon immer gern gestörte Musik hast. Und wieso soll gestörte Musik, also, mein Sex ist auch gestört. Warum soll die Musik nicht gestört sein, Mann?
Ja, klar. Aber das ist ja unsere Meinung. Ich rede jetzt davon, von der Erwartungshaltung vom Publikum, oder?
Gut, wenn sie bei der ersten Platte geblieben wären, dann wäre es jetzt eine Band wie Rival Sons, oder? Das ist einfach ein Zepp-Kopi, oder? Das hat überhaupt keine eigene Identität.
Absolut.
Die erste, oder? Ja.
Das ist, was uns eigentlich sozusagen gerade schön in Anfang von der Diskografie-Besprechung feiert, weil du redest gerade vom ersten Album, Zepp-Kopi. Wir sind ja alle gezwungen gewesen, uns durchzuwählen. Von dem her,
also, jetzt ich lese die erste Platte sehr gern. Ein schönes Album, aber es ist halt, man merkt halt, dass noch ein anderer Drummer dran ist. Der hat super Groove, das ist ein guter Drummer, also kann man nichts sagen.
Absolut.
Aber es ist halt noch nicht Neil Peart gesehen. Und das hast schon, im zweiten Album hast du schon gehört, da sind schon ganz andere Einflüsse drin. Und, ja.
Was haben ihr für Statements zum ersten?
Working Man ist ein Bombenstück, oder? Und ich kann mir das genau in dieser Gegend, ganz im Norden von der USA, richtig Kanada, kann man das richtig vorstellen, oder? Die Arbeiter-Communities, die dort gibt, das ist denen ihr Stück. Und ich denke, klar, wenn sie so geblieben wären, aber ich glaube, sie haben von Anfang an etwas in sich gehabt, dass sie nicht werden so bleiben.
Aber es ist lustig, dass sie wirklich gerade so im Midwest am meisten eingeschlagen haben am Anfang.
Absolut.
Genau, also der Cleveland Radiostation, wo einfach die Frau hat den Song ins Herz geschlossen, hat ihn gespielt wie blöd, dann irgendwie sein Telefon heiß gelaufen und dann hat ja der Cliff Bernstein bei Mercury Records das irgendwie mitgekriegt und gefunden, wir müssen die haben. Und die haben ja die erste auf Moon Records rausgegeben, auf ihrem eigenen Label noch, und denn das sind wahrscheinlich Pressungen, die heute recht viel wert sind. Oder
wenn du überhaupt noch ankommst.
Genau. Aber die nachfolgenden Kopien sind natürlich dann alle bei Mercury Records gepresst worden. Remi, was sagst du zum Erstling?
Ja, ist noch nicht meins. Es ist voll okay, aber es ist noch nicht meins. Wie gesagt, es ist halt noch nicht der Neil am Schlagzeug.
Macht aber das so wahnsinnig viel aus?
Ja, nein, es ist nicht nur der Neil, es ist natürlich ein gutes 70er-Jahre-Hardrock-Album, würde ich sagen.
Das ist noch lustig, ich habe die Platte gar nicht so viel gelost in den letzten Jahren, habe ich gemerkt. Irgendwie habe ich immer den ersten Song gelost und Working Man am Schluss. Und das dazwischen irgendwie ein bisschen ignoriert. Nicht, weil ich sie schlecht finde, die Platte, aber irgendwie hat sie mich halt nie so recht zurückgezogen. Und jetzt, wo ich sie jetzt in der Vorbereitung wirklich mal gelost habe, nochmal, jetzt durchaus positiv aufgefallen, was noch andere gute Songs da drauf hat. Also ich finde es für Adobe eigentlich eine recht riffe Platte, auch wenn sie natürlich sehr Zepp-beeinflusst ist. Aber für das Alter, was sie haben, ich meine, wir reden da von drei Leuten, die wahrscheinlich 20 oder 21 sind, das ist schon wahnsinnig gut schon. Ja. Und dass man in diesem Alter noch sehr viel Einfluss quasi noch so offensichtlich präsentiert, ist wahrscheinlich auch nur normal, oder?
Vor allem zu dieser Zeit, oder?
Auch zu dieser Zeit, ja, eigentlich unglaublich. Und ich meine, der eine Song «Here Again», den habe ich gar nicht so recht wahrgenommen bis jetzt. Und den finde ich super gut. Ja. Also ja, ich habe den jetzt mehrmals gehört, weil mir das so gefällt auf einmal. Also ich finde es einen tollen Einstieg und für das Alter nur Respekt, ja.
Ich habe eigentlich die auch immer so ein bisschen auf der Seite gelassen, ein bisschen belächelt, quasi, ja, Pränil und so. Also, ich schon kennt und so, aber das bin jetzt eigentlich auch sehr positiv überrascht gewesen. Es ist auch, finde ich, erstaunlich groovig. Mhm. Also, der John Rotz ist überhaupt nicht irgendwie mittelmässig, sondern das ist absolut auf dem Niveau zu dieser Zeit. Und sie ist frisch, vielleicht ist es auch ein bisschen daran gelegen, dass ich Remaster gelassen habe, mag noch eine Rolle gespielt haben, aber es ist eine Platte, die einem überhaupt nicht ärgert oder auf die Nerven geht. Und das ist doch schon viel.
Es ist nur so, wenn, Du kannst im Grunde noch jedem sogenannten Rush-Hater Working Man vorspielen. Yeah. Und wenn er sonst eine Schwäche für Heavy und Hard Rock hat, dann wird er das eine coole Nummer finden.
Vor allem, wenn er von Zepp-Fan ist, zum Beispiel. Yeah. Lebt genau. Die Nummern.
Also, genau, absolut. Ja. Absolut. Also, ja. Und das ist ja auch so, dass sie sich dort einmal ihr Publikum auf die Art erspielt haben. Also eben, der John Rotzi hat dann aus gesundheitlichen Gründen sich zurückgezogen. Der Alex und der Geddy, Gitarrist und Bassist Sänger, die sind ja schon zusammen in die Schule gegangen. Also das sind ewig zurückgehende Buddies gewesen und haben dann eine Anzeige geschaltet und der Neil Peart, der so ungefähr anderthalb Stunden weg von Toronto gewohnt hat, hat das irgendwie mitgekriegt. Der hat bei seinem Vater geschafft in so einer, glaube ich, Landmaschinenbetrieb oder so etwas. Genau. Und er hatte Zeit gehabt, wo er irgendwie nach London ist und irgendwie dran zu einem Souvenirstand geschafft. Und er ist ein massiver so Prog-Rock-Fan gewesen, Tal, Yes und so weiter. Und hat eigentlich dort probiert, seine Schlagzeugkarriere voranzubringen. Und das ist ziemlich frustrierend rausgekommen für ihn. Er ist dann sozusagen mit gestutzten Flügeln wieder zurück nach Toronto. Er hat sich schon überlegt, ob er das überhaupt stecken soll mit der Musik. Dann ist die Anzeige gekommen. Und Rush hat, glaube ich, an diesem Nachmittag schon zwei, drei Schlagzeuge ausprobiert. Dann ist er gekommen. Und dann schon, wo er sein Schlagzeug aufgestellt hat, also sind sie, glaube ich, schon wahnsinnig beeindruckt gewesen, weil sie wahnsinnig viel Trommeln dabei gesehen sind. Dann haben sie irgendwie über Filme verreden, über ihre gemeinsame Liebe von Monty Python und so weiter. Sie haben offenbar schon auf Witz und Sprüche reissen und sind dann sich schon nach gewesen. Und dann, wo der Neil hat angefangen loslegen, dann hat, glaube ich, der Geddy oder der Alex, die haben irgendwie gerade wollen allen anderen absagen und ein von beiden hat gefunden, nein, das kannst du nicht machen. Aus Anstand haben sie sich die anderen noch angeschlossen. Oh yeah. Aber es ist eigentlich ein klarer Deal gewesen. Und dann ist die erste Tour gerade schon ins Haus gestanden. Die hat, glaube ich, mit einem Konzert auch irgendwie im Midwest angefangen als Support von Uriah Heep. Sehr gleich darauf ist die zweite Platte dann rausgekommen, zum ersten Mal mit dem Neil, und die heisst Fly by Night. Griedi, was findest du Fly by Night?
Ja, starkes Album. Also jetzt wieder mal seit langem gelöst natürlich, wie alles eigentlich. Oder? Ja, sehr gute Songs drauf, bei Torrance, Snow Dog. Ne? Es sind die ersten progressiven Einflüsse, würde ich sagen, da drin. Also die ersten komplizierteren Songstrukturen. Und ja, man hat gehört, wo der Weg soll angehen.
Genau. Also etwas hast du vergessen beim Neil und der Musik, die er gelost hat. Und das gilt für alle. Sie waren Who-Fans. Grosse Who-Fans. Da musst du dir überlegen, 1970 ist Who's Next rausgekommen. Und im Gegensatz 71, zu den älteren Who-Platten, ist es ein massiver Schritt für die gesamte Rockmusik vorwärts. Oder? Der Einbau von diesen Synth-Programmierungen bei Baba O'Reilly und das Zeug. Oder?
Won't Get Fooled
Again. Won't Get Fooled Again, genau. Das ist natürlich eigentlich auf dem gleichen Stock gewachsen wie nachher Rush. Mm-hmm. Auch die Eigenwilligkeit von Pete, seinen Konzept und so weiter. Und Who ist, weißt du, My Generation ist etwas anderes, aber Spoti Who ist auch nicht gerade jedermanns Sache, muss ich öfter mal feststellen.
Das stimmt. Mhm.
Und lustig ist, ich habe gestern gerade Rick Beato geschaut. Ihr wisst alle, wer das
Klar.
ist.
Ja, ja.
Und zwar hat er den Glenn Johns gehabt. Und er hat sowohl Zepp als auch Who produziert. Mhm. Und dann fragt er ihn genau das. Er sagt, wie ist es mit dem Drummer? Oder wer ist am einfachsten zum Aufnehmen? Und so. Er sagt, ja, John Bonham, oder? Du weißt genau, was er macht als Techniker. Das ist natürlich. Und dann sagt er am schwierigsten, er sagt, ich will jetzt nichts über die Qualität sagen, aber Keith Moon war eine riesige Herausforderung für jeden Engineer. Aber auf seine Art ist er ein genialer Drummer. Und dann ist mir plötzlich, an Neil Peart denken, weil es ist, als würde die Bonhamsche Disziplin und der Moonsche Wahnsinn in einem Drama zusammengemixt.
Sehr beim gut. Neil. Gute Beschreibung. Mm-hmm. Ja, Remy, als Schlagzeuger, was sagst du?
Absolut, ich wollte den Who auch schon reinbringen. Das ist mir immer wieder aufgefallen, dass Rush-Who-Parallelen mit diesen grössenwahnsinnigen Triumph-Momenten, die es bei beiden Bands gibt. Und Neil ist mir auch immer ein bisschen vorgekommen wie eine Art disziplinierter Keith Moon. Ein Keith Moon, der weiss, was er macht.
Also Neil hat nie einen Held daraus gemacht, dass er ein riesen Keith Moon-Fan ist, oder? Yeah. Also auch die Fills natürlich, oder? Die Masse an Fills auch. Also ich habe auch extrem Freude an Fly By Night. Das war sogar für über die ganzen 19 Alben die grösste Entdeckung gewesen. Die sind so frisch, das ist so ein unglaublicher Enthusiasmus. Da ist auch schon eine gehörige Portion gewonnenes Selbstvertrauen dabei, dass man merkt, jetzt sind wir nicht mehr zu bremsen, jetzt wo wir den Neil hinten haben. Dann muss man vielleicht auch noch erwähnen, dass der Neil zur grossen Dankbarkeit von Geddy und von Alex die Texter-Position eingenommen hat und ihnen das abgenommen hat, weil sie haben sich da beide vorher drum gedruckt und so, was, du lesest ja so viel, bitte. Und er hat das sowieso gern gemacht und sie waren brutal erleichtert gewesen. Philipp, Fly By Night.
Ja, eigentlich tolle Platte, ja. Hat mir eigentlich immer gefallen, also halt super Open halt schon mit Anthem. Wahnsinns-Song, ja, das geht so open noch. Immer da Seite mehr gelöst als B-Seite. Ja, jetzt auch B-Seite, dank dieser Vorbereitung wieder ein bisschen mehr entdeckt. Also ich finde es auch, ich habe es schon mal erwähnt wegen dem Alter, sie sind da ein Jahr älter als brutal reife Platte schon, ja. Und trotz allem hat es ein bisschen noch etwas naiv drin, ich meine das nicht negativ, sondern etwas so, ja, es ist wie so, wir machen jetzt die ersten Schritte in Prog und so ganz haben wir es noch nie, aber wir sind schon auf sehr, sehr gutem Weg. So kommt mir die Platte vor. Und mir hat die Hülle immer gefallen, ja, weil es ist einfach so ganz einfach auf die Eulen, oder? Und ich weiß nicht, wie oft ich schon Leute gesehen habe mit dem Tisch.
Und wahnsinnig tight schon. Also
unglaublich.
Also das sagenhaft. Und der Feuerwerk von Spielfreude. Also dann muss man sich das auch mal geben. 7 Monate später, im September 75, nach Februar 75, kommt die dritte Platte, Caress of Steel.
Ist lustig, das ist, vielleicht hätten sie sollten mehr Zeit lassen, ja, für mich. Also ist für den ersten drei, sage ich mal, wenn man das will, jetzt das Päckchen anschauen, vielleicht die schwächste für mich jetzt. Lakeside Park, sehr schöner Song, sehr ruhiger Song, sehr schön, ja. Die langen Songs, ja, die haben noch ein bisschen Soundeffekt und das funktioniert alles noch nicht so ganz so gut. Ich bin nie wahnsinnig warm geworden mit dieser Platte, bis auf ein, zwei Songs. Ja,
ja, mir geht es ähnlich. Man muss dazu sagen, auch an diesem Punkt recht abwärts gegangen mit Rush, mit der Karriere. Und es hat wirklich quasi droht, dass sie völlig in der Sang- und Klanglosigkeit plötzlich verschwinden. Und der Druck ist dementsprechend gestiegen, obwohl sie getourt haben wie blöd. Christian?
Ja, durch die erbärmlichsten Venues sind sie getourt in dieser Zeit, sodass sie eigentlich jeden Abend am liebsten aufgegeben hätten. Für mich ist Fly By Night und Caress of Steel ist etwas, finde ich, beides sind thematisch dunkle Platten. Viel dunkler als das Restwerk von Rush. Mhm. Sowohl in der Musik als auch in der Texterei. Und ich bin sicher, dass der Neil dort etwas gemacht hat, nämlich er hat ganz klar Tolkien gelesen. Das ist ganz, ganz klar. Weil der Robert Plant hat ja wahrscheinlich nur Tolkien gelesen. Der ist dermaßen sogar Mordor singt. Aber das ist ja die typische Zeit und der hat das dort gelesen. Und sie haben sich einfach noch nicht ganz frei geschwommen auf diesen Platten. Sie haben noch nicht die wirkliche Schwummtechnik, die sie haben können bringen, das haben sie noch nicht ganz im Griff gehabt. Ich habe sie beide gern.
Aber es kommt schon das Element von Prog auf jeden Fall rein mit längeren Songs und mit Science-Fiction-Themen und so. Ja, genau.
Sie hat ein einen schlechten Ruf, finde ich, weil ich glaube, der Geddy Lee selber hat mal gefunden, es ist doch eher ein Tiefpunkt in der Rush-Karriere. Ich finde sie auch voll okay. Mir gefällt das seltsame Schlagzeug-Solo mit den Einwürfen auf der B-Seite. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heisst.
Aber lustig, dass dann gleich auch so ein banales Thema wie irgendwie die Haare verlieren, I think I'm going bald, irgendwie. Ja, vielleicht so eine ganz leichte Durchscheine doch von Russian Humor, wo ja erstaunlicherweise für viele Leute auch da ist. Auf jeden Fall, die Plattenfirma hat davon Druck gemacht, gesagt, hört mal, Burschen, also ihr habt jetzt genau noch eine Chance, make it or break it. Und haben doch auch Rush von Tipps geben, in welche Richtung ihr Songwriting könnte gehen. Für sie war es aber völlig klar gewesen. Also wenn, dann gehen sie mit fliegenden Fahnen unter und sie setzen quasi in dem, was sie bis dort gemacht haben, einfach noch einen drauf. Und rausgekommen ist dann 2112 im März 1976 erschienen, mit dem Star-Logo schon. Ganz eindeutig Science-Fiction-mässig eingefärbt, schon rein äußerlich. Grieder.
Meilenstein.
Komm, Meilenstein.
Ja. 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 Ja, jetzt gar nicht so geil als auf Stil gesagt. Ja, für mich...
Machst du ein Doppel-Statement?
Ja, ich mag Carols of Steel, aber es ist, hat schon etwas so von einem Übergangsalbum auf 2112, also so schon fast ein bisschen so ein Intro zu 2112 und dann, ja, Explosion, würde ich sagen. Nicht? 2112, der Song an sich, also das ganze Konzept ist ja fantastisch. Nicht?
Mhm. Was ist fantastisch dran?
Ja, die ganze Songstruktur, der Aufbau bis zum Höhepunkt kommt sozusagen, also die ganze Geschichte dahinter. So genau kann ich es gar nicht beschreiben.
Also sie haben ja dann irgendwann mal beschlossen, sie machen so Phasen und schließen die Phasen immer mit einem Live-Album ab. Mhm. Und das ist mindestens bei den ersten drei Phasen sind es immer vier Platten, vier Albenphasen gewesen. Und mit 2112 hat sich die erste Phase dann abgeschlossen. Das auch stimmt. Mit All the World's a Stage, dann eben das erwähnte Live-Album. Ist es die stärkste Platte von den ersten vier?
Also für mich schon. Mhm.
Ja. Für mich schon auch. Also sie hat sowieso einen speziellen Platz im Herzlein, weil es die erste war, die ich kennengelernt habe. Und für mich ist auch vor allem die A-Seite sehr beeindruckend gewesen, weil das ja schon fast ein Hörspiel ist, wie er da die Gitarre hinter dem Wasserfall findet, wo sie ja verstimmen kann, dann gerade spielen. Das ist super.
Genau. Das ist halt so eine von diesen Platten mit einem wahnsinnigen Gewicht drauf, oder? Sowohl textlich, ideologisch, es führt auch musikalisch aus allen Rohren. Ich kenne es sehr gut. Und in die Platten, die so sind, wie auch Tommy von The Who, höre ich in der Regel nicht so viel. Es stört mich nicht dran. Ich habe es auch sehr genossen, wenn das live aufgeführt worden ist. Es ist ganz viel drin, oder? Ihr wisst wahrscheinlich auch noch, früher hat es keine Science-Fiction-Roman gegeben. Für fast kein Geld. Alle Philip K. Dick und das Zeug leider dort noch auf Deutsch. Und es ist extrem von dem allem beeinflusst. Es hat Asimov-Element drin. Es hat ganz klar Philip K. Dick, so Paranoia-Stimmungen drin. Und eben Ayn Rand. Mm. Und
ja, dort, können wir nachher sicher noch drauf.
Ja, das können wir nachher besprechen. In dem
Fall. Aber dort ist auf der Hinterseite von der Platte steht Dedicated to the Genius of Ayn Rand.
Ayn Rand,
Genau. Okay, können wir nachher vielleicht mal ein bisschen erzählen, um was es da geht bei ihr. Philipp, was hat 2112 bei dir für den Platz?
Ja, eben wie gesagt, ja, wo ich es mit 14 gehört habe, mit Passage to Bangkok überhaupt nicht begriffen. Mittlerweile absolutes Meisterwerk für mich. Also ganz, ganz hoch bei mir im Rush-Diskografie, ganz weit oben. Eine der wenigen Platten, wo mir wirklich jeder Song gefällt. Also ich kann immer etwas lästern an Platten, der Song ist nicht so, oder das hat man noch können. Da habe ich eigentlich nichts zu lästern und das ist recht selten bei mir. Also ich finde sie sehr, sehr stark. Und ja, ist sicher eine meiner absoluten Lieblingsplatten überhaupt. Ja.
Was sind so die Highlights von den Stücken auf der zweiten Seite? Also gut, die erste Seite hat einfach das Epos von 2112, die Rückseite.
Also Tears finde ich super schön, so einen ruhigen Song, absolut super. Twilight Zone, also mir gefällt alles. Ich schwärme eh nur, also von dem her, ich glaube, ich kann.
Mein Train to Bangkok ist eine Hymne für mich. Mhm. Erstens mal, ja, eine Kifferhymne, das ist klar. Dann kommen, und das ist noch lustig, ich meine, ich bin 34 Mal in Thailand gesehen. Ich habe in Nepal geschafft, auch am Bürgerkrieg. Und immer, wenn ich das höre, ich habe das auch, lustig ist, in Vietnam letztes Jahr habe ich es gelost. Auf den AirPods, am Feuer oben. Und, Und dann ist mir das, so ist mir gar kein Drogen abgelaufen, wo das kam. Ist mit dem Lebanon, oder? Mhm. Afghanistan, mhm. Kathmandu, mhm. Nepal, oder?
Ja.
So geil.
Ja.
Das finde ich im Übrigen auch eine sehr gute Version auf dem zweiten Live-Album, he? Auf Exit Stage Live, das finde ich sehr gut.
Oder auf Snake and Arrow Live.
Hättest du auch nochmal eine Version? Ja,
und dort gehen sie in eine tüchtige, verlängerte Reggae-Variante rein am Schluss.
Okay.
Was natürlich absolut Sinn macht.
Also bis 1976 sind Rush vorwiegend auch Support von Bands wie Uriah Heep, Manfred Mann, Nazareth, Aerosmith, Blue Oyster Cult, Kiss natürlich, sehr legendär, oder? Dass Rush einmal Vorband sind von Kiss. Beide Bands haben voneinander immer in höchsten Tönen geredet, voll von Respekt. Die sind auch wirklich Buddies geworden, auch wenn Rush wahrscheinlich sich ein bisschen schwer da haben, auf dem gleichen Level Party zu machen wie Kiss. Und der Gene Simmons keine Gelegenheit später rausgelassen hat, sich lustig zu machen, wie sie sich mit ihren Büchern verkrochen haben. Aber sie haben doch irgendwie so viel gegeben, wie gegangen ist. Also,
Gene, yeah. Alter. Es gibt eine tiefe Verbindung zwischen Rush und Kiss auf einem ganz anderen Level.
Yeah.
Im Gedi, seine Eltern sind in Auschwitz gesehen, verfolgt von den Nazis. Und die beiden Herren, Eisen und Witz, sind typische Juden von dieser Generation, wo die Eltern drunter gekommen sind beim Holocaust. Und man muss ganz klar sehen, dass auch im Alex die Familie, er ist Serb gesehen. Und er ist eigentlich noch in Serbien geboren. 1949 sind sie rüber nach Kanada. Und das ist eindeutig gesehen.
Er ist in Kanada geboren.
Ultra.
Sorry fürs Korrigieren.
Ah, voll. Yeah. Okay. Mm-hmm. Ich habe gemeint, war gerade noch in Serbien geboren. Mhm. Aber ich meine, der Balkan war absoluter Stress gewesen, post Zweiten Weltkrieg. Also komplett. Wirklich. Und sie sind wie oder, der Neil als schottischstämmiger Kanadier. Mhm. Und dann die zwei Europäer. Das finde ich immer noch, find's noch interessant, das einfach die Konstellation. Und dann zusammen mit Kiss, wo auch Eltern gehabt haben, die unter dem Holocaust gelitten haben. Es gibt dort irgendeine Strömung drunter.
Absolut. Und man weiss, dass der Geddy und der Gene ab und zu backstage irgendwie zusammen jammed haben auf ihren Bass. Und da gibt's die unglaubliche Geschichte, wo der Geddy erzählt, dass, nein, der Gene erzählt die Geschichte, dass, der Gene am Geddy gesagt hat, aber schau mal, nimm doch dort mal ein F oder greif doch dort mal ein Dies. Und der Geddy hat Notennamen nicht gewusst. Er hat nicht gewusst, wo er. Und irgendwie, wenn man so ein bisschen vergleicht, was der Geddy später für ein Bassist geworden ist und dort schon war, und der Gene, dann ist es ein bisschen verkehrte Welt, dass der Gene am Geddy Notennamen sagen und der Geddy geantwortet hat, ich weiss schon, wo ich angreifen muss auf dem Griff.
Sehr schön. Ich habe auch Instrument gespielt und habe nie Noten gelernt. Ja, also
genau, also auch Geddy Lee Style.
Ja, voll. Ich habe einfach Songs angehört, ich habe einfach Musikstücke angehört und habe sie nachgespielt.
Genau, wie ja das so eigentlich auch eher der übliche Fall ist.
Genau. Man weiss es nicht recht, oder? Denk an die Beatles. Es gibt so viel Arbeit darüber, ob die Beatles nicht doch können Noten lesen und so. Und in der Tat haben die zum Beispiel einfach einen Geheimspruch gehabt. Und sie haben gemeint, sie sind die Ersten, die so gewisse Akkorde herausfinden, komplexere. Und dann haben sie einfach eine Nummer oder eine Übernahme gegeben. Und am Schluss ist das auch wieder eine vermittelbare Musiksprache, oder? Ja. Und ich meine, Kiss ist wirklich eine solide Rockband. Also wirklich massive Rockband. Und eigentlich braucht es dort gar nicht unbedingt Noten lesen.
Nein,
wegen dem
ist es so verkehrt.
Bei Rush ist es wieder so ein verkehrtes Ding, weil look, ich weiss nicht, ob du das weißt, aber der Donald Fagen und der Walter Becker sind beides Non-Reader. Sie haben nicht können. Der Don hat können die Akkorde spielen auf dem Klavier, aber hat immer einen Transcriber gebraucht für die Horns und so. Anders wäre es nicht gegangen. Und der wohl typisch Gitarrist, Bassist, hat eh nicht können
Noten lesen. Oder ein Alan Holdsworth, der keine Noten können lesen. Das ist irgendwie auch super absurd. Krass, eigentlich für die Komplexität.
Oh. Noten sind für mich theoretisch ein Scheiß.
Gut, das lassen wir jetzt einfach mal solo stehen. Also, auf jeden Fall kann man sagen, eben, durch den Erfolg, wo 2112 war, ist, sind Rush der Support-Status auf einen Schlag losgeworden, sind von dort weg nur noch Headliner gewesen. Sie haben es quasi geschafft, mit dem Mut, den sie hatten, sich rauszuschwimmen und von dort weg quasi Narrenfreiheit zu kriegen von ihrem Label. Von dort weg war klar, sie können jetzt einfach einmal machen, solange es nicht eindeutig Schiffbruch erleidet. Und dann sind auch die ersten Fühler ausgestreckt worden in Richtung Großbritannien mit dem nächsten Album. Also schon bei 2112 hat es eine Mini-Tour gegeben in Großbritannien, ich glaube sogar einen Auftritt in Schweden. Am 29. August 1977 ist die zweite Phase quasi eingeläutet worden durch die Veröffentlichung von A Farewell to Kings. Das fünfte Album von Rush. Und was ändert sich dort oder was setzt sich ab? Man muss vielleicht noch ganz geschwind sagen, sie sind seit dem ersten Album mit dem gleichen Produzent unterwegs, Terry Brown, der sozusagen wie ein viertes Mitglied von der Band ist. A Farewell to Kings, Grieder, was sagst
du? Ja, das erste Album, wo doch langsam Keyboards sehr eingezogen haben und alles ein bisschen epischer geworden ist. Für mich absolut Hammer, auch ein Meisterwerk. Dort ist der Prog voll eingefahren. Nicht? Da hat man das erste Mal technisch also sehr vom hohen Regal gezogen, in meinen Augen. Ja.
Ja. Yeah. Okay, also wir haben auf der ersten Seite A Farewell to Kings und dann Xanadu. Mhm. Natürlich auch quasi ein Nachfolger, Epos, Christian.
Ich liebe yeah. Xanadu. Yeah. Weil to stand within the pleasure dome, decreed by Kublai Khan, taste anew the fruits of life, the last immortal man, yes. To find the sacred river Alf, to walk the caves of ice. Oh, I will dine on honeydew und then and drink the milk of paradise. Das ist, ich habe es mal müssen notieren heute Morgen, dass ich keinen Satz vergesse. Das ist einfach der Wahn, hey. Vor allem mit dem Soundschub, der dann hinten dran kommt. Und das ist einfach die Dramaturgie, oder zuerst hörst du irgendwie Vögel, Pfeifen und Umgebung. Und dann kommt das Monster-Ding, wo einfach, wo in diesen Refrain-Sinne wird es so staccato-artig plötzlich. Denkt ja, man zuerst und gar nicht.
Das Thema war, das das hörst in manchen Prog-Songs von anderen Bands, aber voll zitiert, so das
genau.
Aber das ist...
Genau. 15-8 oder was ist das?
Ja, ja. Das müssen wir Drummer entscheiden.
Ja, ja. Also genau, die Vögel sind ja original draussen vom Rockfield Studio in Wales, wo sie die und auch die nächsten werden aufnehmen. Sie haben immer zur Nacht geschafft, aufgenommen und dann tagsüber pennt. Und dann irgendwie so als Abschluss sind sie dann die Vögel aufnehmen und so die akustischen Sachen, die der Alex aufgenommen hat, hat er dann mit dem Vogel gezwitscht. Es gibt wirklich eine sehr spezielle Stimmung. Ich finde Xanadu auch ein absolutes Highlight. Ich finde es ein klasse Song. Sie haben natürlich schwer aufgerüstet, auch instrumental. Moog Synthesizer sind reingekommen und dann noch am Nil, sein Schlagzeug ist immer grösser geworden, die ganze Windchimes und Tubular Bells und Glockenspiel. Gell, Remi?
Ja, es ist auch, gehört sicher auch zu meinen absoluten Lieblings-Rush-Platten. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich sie in der Top 3 aufnehme, aber die akustische Gitarre, klassische Gitarre, finde ich sehr schön im Titelsong. Und auch wieder ein Geddy-Highlight ist für mich, wo er ins schwarze Loch verschwindet.
Genau.
Und dann so ein Minor Hit mit Closer to the Heart, oder? Ja. So eine Ballade, die aber dann natürlich ein komplettes Highlight ist auf dem nächsten Live-Album, wo da in Glasgow, vermutlich im Apollo, irgendwie die ganze versammelte Glasgower Publikumschaft aus vollem Rohr jedes Mord mitsingt, da ist mir erst klar geworden, wow, Closer to the Heart ist so ein Hit gewesen bei den Briten. Ich finde es mega. Cinderella Man ist nochmal ein Gedi-Versuch zu texten. Da ein bisschen noch einzugreifen. Das hat er dann, glaube ich, ab dort lassen, bis zu seinem Soloalbum. Und dann kommt ja nochmal so ein Science-Fiction-Opus. Also Book One von Sims X-One. Komm, ein Sci-Fi-Spezialist, Christian. Was sagst du?
Ja, das ist, das spiegelt einfach die Lektüre von dem Neil, oder? Wenn du vorher gesagt hast, sie haben ihre Bücher gelesen, oder? Ich bin nicht so sicher, oder? Ob nicht, der Alex und der Getty haben vielleicht mehr in der Chronik gelesen. Und der Neil hat aber immer Bücher gelesen. Er hat gesagt, es gibt nichts Langweiligeres wie Touren. Und ich kann dort davon lesen, ich habe immer gelesen. Und Sell ist wirklich eine Bewegung Richtung moderne Science Fiction, oder? Auch englische Science-Fiction-Autoren, die mir da in den Sinn kommen, wie zum Beispiel der Michael Moorcock. Das ist ganz klar, sind dort Einflüsse, oder? Und Asimov sehr stark auch. Ich wollte nur noch etwas sagen zu Closer to the Heart, weil das ist einfach eine klassische Ballade, aber absolut klassisch. Und ich meine, das könnte wiederum ein Gedicht vom J.R.R. Tolkien sein, aber problemlos. Mhm. Und man sieht ja den Schmied und den Handwerker, man sieht sie ja förmlich vor sich. Es ist aber auch ein bisschen rasch antypisches Stück.
Ja, absolut.
Es ist nicht absolut. voll rasch typisch. Genau. Stört mich überhaupt nicht. Oder? Genau. Das darf es alles geben. Mhm. Aber es ist ein Natural Hit.
Ja. Hat halt jetzt auch den klassischen Aufbau von einem Song, oder? Ja. Im Prinzip. Ja. Das ist eine Hitparade. Es ist auch, ich glaube, es war noch recht hoch in den Charts, wenn es mal recht ist. Ja.
Ja, in England ist
also in, sicher nicht bei uns, aber ja.
Außer vielleicht eben Working.
Also in England ist es recht ein Erfolg als Single, ja. Mhm. Das hat sie auch dazu gebracht, dass sie wirklich in England wirklich gross geworden sind. Also ja, ist der Song, den sie in England gebrochen haben. Also, wo sie quasi Durchbruch geschafft haben wegen diesem Song, ja. Mhm. Aber die Platte selber, wenn ich noch etwas meine Meinung dazu, ich finde sie auch unheimlich gute Platte. Also, ja, sensationell gute Platte wird also wie 2112, gerade nochmal so eine Platte, also ja, wenig Bands, die das schaffen. Mhm. Ich habe mal, das ist eine lustige Geschichte, ich habe mal vor 15 Jahren mal so eine Jazzband live gesehen und habe die nicht kennt, zufällig auf dort gewesen. Und die haben sich dort durch Zeug durchgenudelt und ab und zu haben ja gesungen und Dinge hat mich nicht so berührt und Dinge ist okay gewesen. Es ist einfach so, so gewesen für mich. Ein bisschen so, ein bisschen mehr zeigen, was man kann, also wirklich Songs spielen, so ein bisschen das, oder? Und irgendwie gegen Schluss haben sie auf einmal irgendein X-Wander-Schluss einfach noch verwurstelt, oder? Und ab dem Moment ist es die beste Jazzband, die ich je gesehen habe. Ich habe es völlig geliebt. Ja. Also ein völliges Highlight. Das hat alles rausgegeben. Und das zeigt halt, wie gut das Zeug ist, ja. Yeah. Also, es ist so eine gute, positive Überraschung. Und ich würde so gerne eine Zeitmaschine haben und Konzert aus dieser Phase sehen. Oh, ja.
Ich finde, Cygnus X-One hat seine Momente, auch wenn natürlich mit dem
Das
ist ja super geil, das Bassriff. Wie oft haben wir das im Proberaum dann irgendwie probiert, noch zu spielen und so weiter.
Schon die Einsätze zusammenfinden in dem Stück.
Und die erste Seite ist absolut sensationell, oder? Die zwei langen Stücke und so. Und das habe ich kaum können glauben, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Und Closer to Heart ist ein Hammer-Song, aber ein bisschen Schwächen jetzt schon bei Cinderella Man und Madrigal. Also es ist so ein bisschen ferner liefen schon. Also wenn wir jetzt quasi von 10 von 10 reden schon.
Das sind auch die zwei Songs, die ich würde sagen, wo mir, also ich finde sie beide gut, aber es ist nicht ganz das ganz hohe Level für mich.
Machen wir vielleicht ganz geschwind nochmal, weil wir gesagt haben, wir reden noch ganz kurz über den Ayn Rand.
Also der Ayn Rand hat zwei sehr erfolgreiche Romane geschrieben. Das erste war Fountainhead, ist auch verfilmt worden mit dem Gary Cooper als Architekt. Und das andere war Atlas.
Atlas Shrugged.
Shrugged, genau. Ich habe gerade Dings eine Parodie in der Illuminatus-Trilogie. Dort heisst Telemachus sneezed.
Okay.
Telemachus ist der Sohn von Odysseus. Und wo der genießt hat, hat Odysseus seine ganzen Konkurrenten mit dem Bogen erschossen.
Das ist eine Anspielung auf Atlas Shrugged.
Atlas Shrugged ist ja, also wenn Atlas mit der Schulter zuckt, geht die Welt runter, weil Atlas dreht die Welt. Und die Metaphorik von der Ayn Rand, ich habe die Bücher beide gelesen. Finde ich beide ganz okay. Aber das ändert nichts daran, dass, und das hat der Neil nicht gewusst. Neil hat nicht gewusst, was Ayn Rand in Wirklichkeit für eine Figur ist. Mhm. Er hat nicht gewusst, dass es eine absolut sinistere, protofaschistische Vorbereiterin war vom Reaganismus, letztlich sogar vom Trump. Sie hat einen Kreis aus jungen Studenten. Sie war eine absolut exzentrische Dame von jungen Typen. Und die haben vor allem Anwälte gesehen. Und die haben wirklich den modernen Neokonservativismus, haben sie sich ausgedacht. Und zwar ist es wirklich voll ideologisch. Also ihr Spätwerk lässt keine Zweifel offen. Ihre Aufsätze.
Ja, also es gibt gewisse Sachen, die keine Zweifel offen lassen. Man muss vielleicht sagen, sie ist in der russischen Revolution in die Staaten ausgewandert, ist eine glühende Verehrerin geworden vom Kapitalismus, vom quasi jugendlichen Kapitalismus noch. Sie hat eine Philosophie entwickelt, die sich Objektivismus nennt. Das ist in einer Nutshell zusammengefasst, dass es nichts bringt, wenn man Mitleid hat mit Leuten, sondern indem man sich aus Mitleid ihnen opfert, sondern man kann denen nur helfen, indem man sich selber entwickelt und ihnen ein Beispiel ist, wie man sich selber kann zur Blüte bringen kann. Das ist so ein bisschen ihre Philosophie.
Ja, yeah. Und das finde ich absoluter Bullshit, absoluter Neben. Ich glaube das überhaupt nicht, dass das so ist. Ich bin weit von dem entfernt. Und ich muss sagen, dass es dort hört es bei mir auf, aber ehrlich gesagt, wenn man die späteren Texte von Neil so liest, er ist ein Humanist.
Absolut, ja, das heißt ja, Planeten entfernt von so einer
Person. Er ist ein absoluter Humanist.
Ja. Genau.
Es ist sogar passiert, damals in England hat irgendein Journey hat das aufgelegt, hat das quasi auch den Gedankengang weiterverfolgt wegen der Ayn Rand, ja. Und hat sie eigentlich als Rechtsaussenband quasi dargestellt, in einem Artikel, ja.
Genau.
Was Sounds. Dann noch, im Sounds ist das gesehen, ich weiss nicht welches Jahr, aber es ist dann, ich glaube, ein bisschen später gesehen, oder? Und das hat, also ja, wenn man die Reaktionen zu dem, gerade vom Geddy Lee hört, ja. Also es lässt ja überhaupt keine Zweifel offen, oder?
Ja.
Wie sie zu diesem Thema stehen, ja.
Also es ist ein absoluter Schlag in die Magengrube natürlich gewesen.
Ja, es war das gleiche Thema bei Kiss gewesen, wegen der berühmten NS, oder? Ja. Weil man immerhin einen antisemitischen Vorwurf können machen, wo zwei in der Band einfach, ja, eben Juden sind und
aus der Holocaust-Generation
mit Eltern, ist halt Schwachsinn, aber das ist Amerika.
Also ich will dazu nur noch sagen, der Neil ist nicht aus einem lesenden Kulturhaushalt gekommen. Sondern er ist ein, der von Grund auf hat angefangen lesen. Als eigentlich bei dem daheim haben wir nicht über Nietzsche diskutiert, oder? Aber der hat einfach angefangen lesen. Ich kenne viele Leute, oder? Die das gemacht haben. Und mit dem hat er sich halt auch weitergebildet und hat Ideen erprobt. Und ich denke, das ist legitim. Ich meine, ich kann dir sofort sagen, ich lese gerne Julius Evola. Obwohl das wirklich ein Nazi-Schwein ist, aber Philosophen, Mussolini-Gehilfe. Aber ich lese ihn noch relativ gerne.
Ich lese gerne Wagner, also
Nazi
gesehen ist, auf Deutsch
gesehen. Ja, oder Louis Ferdinand Selin ist natürlich auch so ein Fall.
Einer meiner Lieblingsautoren.
Genau. Aber man muss auch sagen, dass man den Feldnet, den ich extrem viel später erst gelesen habe, auch kann aus einer Perspektive lesen von einem bedingungslosen Plädoyer für künstlerische Kompromisslosigkeit. Und dass die Hauptfigur in diesem Roman ist ein Architekt, der sich nicht reinreden will und der sich nicht korrumpieren will von ein Business und wo am Schluss das Bauwerk, wo er eigentlich konzipiert hat, wo am Schluss nicht genau so gebaut wird, wie er es hat, weil das selber abfackelt.
Genau.
Also man kann auch sagen, dass man ein Rand, und das ist sicher das gewesen, was der Neil Peart in dem Moment angesprochen hat.
Ja, es ist Haufen Lökor bis jeden. Natürlich, ja. Oder? Ja. Und ich meine, man muss schon sagen, bei Atlas gibt es keine Entschuldigung mehr. Die Ideologie ist tatsächlich ultra problematisch. Ja,
absolut. Voll einverstanden.
Ja. Ja.
Gut, aber da hätten wir den extra Ding. Den Schlenker hätten wir gemacht. Kleine
politische Ausflug.
Aber also einfach das als Grund, warum Musik Rush für politisch ungefähr einen Monat oder zwei plötzlich in so eine Fahrshow-Ecke gerutscht sind, was ja eigentlich im Nachhinein schon relativ absurd ist.
Mhm. Sehr absurd. Yeah. Sehr absurd.
Rush fängt an, ihr Selbstvertrauen immer weiter auszudehnen, werden aus einer Clubband eine Hallenband. Und ich würde meinen, die Anzeige, die du da gesehen hast mit dem Ted Nugent zusammen, ist die Werbung von Hemispheres für das nächste Album, wo am 24. Oktober 1978 rausgekommen ist und wieder in den Rockfield Studios in Wales aufgenommen. Was ist da der Unterschied zu Farewell to Kings? Ist es eine Steigerung? Ist es eine Bestätigung?
Eine Steigerung, eine Weiterführung. Meins fällt ja schon mit Signals X1 Book 2 an.
Ja, ja, genau.
Also Hemispheres, Cliffhanger und ja, einfach ein Hammer. Ich meine, das ist eine von meinen Top 3 Alben. Mit La Villa Strangada, mit Circumstances, auch ein sehr geiler Song. Ja, ich liebe das Album. Vom Cover bis zu jedem Song. Es hat ja nur vier, also der eine ist halt sehr lang. Aber, ja.
Hemispheres hat auch noch einen speziellen Platz bei mir. Vor 10 Jahren war mein Sohn 2 gewesen. Der hat ständig in meinen Platten rumgeknüschelt. Der hat immer wieder die mit dem blutigen Mann führen
gehabt. Ich kann mich erinnern, der Post. Du hast es mal gepostet.
Ja,
hat er das Post.
Blutiges Hirn. Ich will blutigen Mann hören mit fliegendem Hirn.
Ah, großartig.
Dann haben wir das einmal zusammen gelost. Ja, all die Stops haben wir mitgemacht. Im ersten Song hat es so schöne Stops.
Yeah.
Und ja, ist grossartig. Circumstances ist allerdings wahrscheinlich mein Lieblingssong auf dem Album.
Auf dem Album?
Ja.
Nicht von Rush an sich?
Nein, nicht
okay.
Von.
Okay.
Nicht von ganz Rush.
Yeah. Philipp?
Auch Wahnsinnsplatte, einmal mehr. Also es sind 3 Platten nacheinander, wo alle unglaublich gut sind, ja. Ist ja erwähnt vom André, eben eine Fortsetzung, ja. Auf der A-Seite, ganze A-Seite, ja. 18-Minuten-Song. Gewisse Leute sagen, mir hat ein bisschen länger. Ich finde überhaupt nicht. Also, ich finde es völlig schlüssig und, wie soll ich sagen, das ist für mich ein Guss, oder? Ja, für mich hat es überhaupt keine Lücken oder Längen da drin. Und auch B-Seite, oh, also unglaublich, ja. Auch das Instrumental, auch schon Wahnsinn. Also, unglaublich, ja. Der Triese, sehr, sehr guter Text. Als ich das erste Mal gelesen habe, der Triese, habe ich gedacht, ja, was Bäume und ja. Und am Schluss heisst es ja, all be, ich weiß nicht, wie es genau zitiert wird, aber eben, they all kept equal by hatchet, axe and saw, ja. Dann habe ich zuerst gedacht, ja, gut. Und dann habe ich mal den Text wirklich gelesen, oder? Und merke schon, das ist wirklich ein guter Text dahinter, oder? Ja. Also, ich finde es eine sehr, sehr starke Platte, ja. Und für mich nicht absolut krönende Abschluss von den 70er Jahren von ihnen, oder? Weil das ist ja die letzte Platte dann aus den 70er Jahren.
Mhm. Mhm.
Tatsächlich, ja.
Stimmt. Ja. Ja, also es ist, jetzt wenn du schaust, oder? Farewell, du hast selber gesagt, spitz uneinheitlich, oder? Wenn man so will, auf einem hohen Niveau kritisiert. Aber ich meine, das Hemispheres-Teil ist wie geformt aus flüssigem Gold oder so. Das ist einfach nicht ganz dicht. Ja, was ich dort, und der lustige ist, der Trees-Text, haben wir wieder der Herr Tolkien, der Meister mit den Ents, der vorne blinzelt irgendwie. Er hat ja so Baumkreaturen, die dann auch in einem Kampf verwickelt sind. Mein Lieblingsziel ist, wie geht es? You can call me Cygnus, the Lord of Balance. I will be. Ja, ja, schön, wenn man das wäre. Vom Science-Fiction-Level her übrigens, ist es so, dass die vorigen Science-Fiction-Gebräu sind so das Paranoia-Ding, wie ich gesagt habe. Asimov, Philip K. Dick, oder? Es ist so, dass die menschliche Situation, aber für mich sind Geschichten dort bei Hemispheres schon ganz eine andere Sache. Das ist wie Silver Surfer. Wenn du jetzt so eine reine Space Opera, es hat Halbgötter drin, es hat Gottfiguren drin und das ist nicht mehr Science Fiction in Bezug auf den Mensch, sondern da wirken Archetypen und es hat ein bisschen etwas wie griechische Mythen neu aufgelegt im Rockgewand.
Und das hat nie eine Seite, wo der auch vielleicht ein bisschen auf die Nerven geht, weil es quasi ein bisschen zu anmassend ist. So.
Überhaupt nicht. Ich meine, ich bin ja Lester Crowley-Fan, oder? Und ich meine, dem seine Gedichte, mein Gott im Himmel. Und das gefällt mir auch. Lord Byron lese ich auch gern, Childe Harold und so Zeug. Und in dieser Dimension gegen alte Lyrik oder Barocklyrik ist es relativ zivilisiert, oder? Und überhaupt, ich meine, was heisst schon anmassen? Der menschliche Geist ist unendlich, macht die Augen zu und dann weisst du nicht mehr, wie gross du innen bist.
Okay.
Und also, das geht komm, auch ein bisschen die Platte.
Ich meine jetzt nur, weil ja die erste Seite sich dann auch abtrennt und dann bei, also mindestens bei Circumstances auch einmal zwischendurch einmal noch ein bisschen auf den Boden kommt. Von einer alltäglicheren Welt. Eigentlich schon ein bisschen Ausblick auf, wie das dann im nächsten Album noch mehr wird passieren. Weil sie, also 78, gell, Punk schon in vollster Blüte in England und sie natürlich drei Leute sind, die sowieso dann den immer durchgehauen haben, für was um sie herum passiert. Ist vielleicht schon so ein erstes Zeichen gesehen, für was noch kommt. Also für mich war Hemispheres auch der Soundtrack gewesen, zu einem Aufbruch so mit 17, wo man irgendwie endlich gleich befreit ist von der Schule und irgendwie sich so Perspektiven aufdienen von Freiheit. Und da ist einfach absolut Rush der musikalische Begleitung gesehen dazu, von irgendwie so, jetzt kannst du einfach raus in die Welt und du kannst selber in die Hände nehmen, was du willst machen aus deiner Zukunft.
Aber sag, sind nicht die Fantasien, genau die Silver Surferigen, Celestials-mässigen Fantasien, genau der Gegenpol zu Circumstances, weil genau die Buben, die diese Probleme haben, sind ja die sich diese Sachen vorstellen. Also es könnte durchaus eine Erdung sein, oder? Im Übrigen, es ist mit dem Punkrock wie mit Prog, oder eigentlich gibt es das gar nicht. Punkrock ist etwas aus New York, aus den mittleren 70er Jahren eigentlich. Und das, was in England Punk geheißen hat, das ist ein äußerst verschiedenartiges musikalisches Phänomen. Und dann haben wir am Schluss ja AC/DC als Punk verkauft in Europa, oder wenn man kein anderes Wort dafür gehabt hat und so. Und das ist wie Prog, oder? Prog ist für mich auch so lustig. Also, man könnte ja vielleicht sagen, so wie der Elvis Rock'n'Roll spielt, ist es ein bisschen Fortschritt gegenüber den Mississippi-Sheiks. Und da könnte man vielleicht konstruieren, dass wenn den Beatles das öffnen, oder? Und mit den Harmoniegesang und allem, das ist dann auch wieder ein Fortschritt zu dem, was Elvis Presley gemacht hat. Dann könnte man sagen, da kommen so Bands wie Sabbath Purple, die ganze Doors und so weiter, das öffnet ein bisschen weiter, oder? Und eigentlich hat das progressive Element im Rock bis zur Postmoderne gar nicht aufgehört. Der neuere Rock Husker-Du ist auf seine Art. Das prägt für mich genau die Jahr ganz massive Husker-Du-Fan gesehen dort. Wirklich, absolut. Auch wegen dieser ganzen Todes. Und ich wollte immer sterben, als ich so alt war. Und ich habe es massiv darauf angekommen. Und ich meine, auch das ist progressive Musik gesehen, oder? Weil dort haben die alten Rock, wenn du Zen Arcade aufgelegt hast, oder? Da hat ein Mangarock-Fan gesagt, hey, was ist denn das für ein Saukrach? Ausgerechnet die Eltern gesagt haben, ja, da die neue Musik, das ist organisierter Lärm.
Ja, denke ich. Ja, das, auch bei den Beach Boys oder so. So, überhaupt so Surfer-Rock, dass er das erste Mal richtig Gitarre geschrummelt hat. Das sind, ja, Das sind die Leute ja durchgefallen. Also im Positiven wie im Negativen sind. Die Eltern sind eher negativ durchgefallen und die Jungen daran ausgeflippt. Ne?
Also was noch interessant ist, ist, dass Rush selber über Hemisphere sagt, dass das eine der schwierigsten Platten gewesen sei, zu machen. Und ich finde, man hört das gar nicht unbedingt. Also ich weiss, dass einfach La Villa Strangiato ist so der absolute Pièce de Résistance gesehen, dass sie das irgendwie zusammengekriegt haben, das unbedingt wollen an einem Stück spielen. Irgendwann mal haben sie dann, glaube ich, aufgehängt, gesagt, sie machen es in zwei Hälften und so. Aber sie haben es unbedingt einfach wollen live zusammen machen. Und also auch wie die Platte tönt, ist unglaublich. Ja, also in Villa Strangiato hat es zum Teil Momente, wo die Becken irgendwelche Harmonien miteinander haben und dann sich verschmelzen mit den Gitarren und allem. Also absolut. Ich bin sonst nicht der esoterischste Typ, aber das ist absolut Hirnhaut und hat wirklich etwas Transzendentales. Mhm. Also für mich unglaublich, wie die Platte tönt.
Aber der Neil ist eh ein recht tonaler Schlagzeuger. Also er ist sicher ein Meister im Schlagzeugstimmen, oder? Yeah. Es gibt Rockdrama, die es gar nicht stimmen, oder? Es gibt solche, die es vor allem stimmen, wie der Keith Moon, dass es möglichst eine grosse Action hat beim Zurückhauen. Das ist im Keith Moon sein Trick. Und das hat er wieder mit dem Bonham, weil der Bonham ist auch ein unglaublicher Meister vom Schlagzeugstimmen. Mhm. Also das hören die Drummer sicher auch. Und, genau. Und der Neil. Der Neil ist auch so, er ist tonal, oder? Er ist ein Musiker.
Komplett, und das ist ihm extrem wichtig gewesen. Und er sagt aber, dass er zu dieser Zeit noch gar nicht recht gewusst hat, wie Stimmen. Also, dass er quasi erst in den 90er Jahren richtig gewusst hat, wie man eigentlich muss stimmen.
Ich weiss es immer noch nicht.
Also, da kann man sich das
nicht so wissen.
Aber also wie das Schlagzeug tönt, ist sicher 50% von der Karriere von Neil. Ganz abgesehen, dass er natürlich super wahnsinnig gut spielt dort. Aber dann noch so gut spielen auf so einem gut klingenden Schlagzeug ist dann schon mal ein Unterschied.
Yeah. Yeah.
Ich finde es einfach unglaublich. Was mich an Rush immer fasziniert hat, auch wenn man so will, kann man Hemisphere vielleicht als die progressivste Platte, wenn man so will, kann man sie vielleicht stehen lassen, oder? Aber es hat nie, und das habe ich bei anderen Progbands ab und zu, stört mich das. Es ist immer songdienlich, was sie machen, die drei. Es ist nicht, dass einer quasi will sich mehr in den Vordergrund drängen und irgendwie wie, schaut, was ich noch kann, oder macht aber ein Solo, das eigentlich gar nicht zum Song wirklich beiträgt. Das finde ich, das macht Rush eigentlich fast nie, oder? Und das ist eine von ihren ganz grossen Stärken, auch in ihren stärksten progressiven Momenten. Dass sie harmonisch bleiben, eine Einheit sind. Und auch, ich meine, Neil Peart, das wissen die erst einmal ja viel besser, ist ja jenseits, was er alles spielt, oder? Aber es ist immer songdienlich, finde ich. Also, es ist immer schlüssig für mich, was er macht, ja. Es ist immer harmonisch in Song hinein, oder? Und es ist nicht irgendwie quasi ein Angeben am Instrument für mich, ja, als Hörer. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ihr es seht als Schlagzeuger.
Ja, also ich meine, das ist natürlich sagenhaft, wie die Drumparts konzipiert sind und dann auch später, wie noch die natürlich, also das ist ja noch eine relativ improvisierende Phase von ihm im Vergleich zu später. Aber ich meine, das Komponieren am Schlagzeug, was der Neil gemacht hat, das ist irgendwie schon... Man kann jetzt da Fan davon sein, weil es gibt sehr viele Schlagzeuger, die sich das überhaupt nicht für sich vorstellen können. Aber dass das eine extrem hohe Qualität hat für ihn, kann man, glaube ich, nicht bestreiten.
Ja, natürlich. Und er hat auch etwas von einem Orchester-Schlagzeuger, wenn er mit dem ganzen Klimbim auffährt.
Ja, du hörst ja schon an seinem berühmten Drum-Solo, mit den ganzen orchestralen...
Wo man fairerweise, wir beide, wir wissen es, wir sind extreme Barrymore Barlow-Fans von Jethro Tull. Und man muss fairerweise sagen, dass das Solo von Barry auf Bursting Out 78 praktisch der Blueprint ist für Neil sein Solo noch 81 aufs Exit Stage Left. Für mich ist am Neil sein grösster Einfluss der Barrymore Barlow.
Okay.
Ja. Also ich würde die zweimal vergleichen, die Solo, mit den Glöckli, mit allem Zeugs und Geschichte, mit Glockenspiel, das man einsetzt und so. Mhm. Ich weiss, dass der Neil auch brutaler Jethro, die ganze Band ist extrem ein Jethro Tull-Fan gewesen. Dann muss man auch noch sagen, Villa Strangiato, oder? Mit den 15 Minuten oder was es ist. Oder irgendwie, das sind natürlich dann im Innercover noch geschrieben, an exercise in self-indulgence, oder? Das ist auch super cool, dass sie so selbstironisch sind.
Jawohl, ja, absolut. Jawohl.
Und dann tatsächlich die letzte 70er-Jahr-Scheibe, du hast es gesagt, weil, also sie nehmen noch sicher eine in den 70er-Jahren auf, aber die kommt ja, erst in den 80er-Jahren raus. Ja, 14. Januar 80 kommt Permanent Waves raus. Die dritte in dieser Viererphase, in dieser zweiten Viererphase. Und ha, was passiert bei Permanent Waves?
Vollkommen immer Hit da, oder? Spirit of Radio. Also, das ist auf jeden Fall in gewissen Ländern Nummer 1 gewesen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Aha.
Ja. Und ja, stabiles Album, würde ich sagen. Nicht? Also, es ist jetzt für mich nicht mehr jetzt so genial wie Hemispheres, aber immer noch Meister.
Hast du einen Abstieg?
Also, Abstieg, was ist bei Rush ein Abstieg? Rush hat nie Abstieg gehabt. Also, es ist vielleicht mal ein Niveau, vielleicht eine Ermüdung.
Okay, aber für dich persönlich? Für mich
persönlich halt, das sind reines Bauchi-Bauchi.
Aber warum?
Ach, gute Frage. Einfach, vielleicht, weil ich sie einfach, weil die Songs vielleicht nicht so catchen wie auf Hemispheres, aber also ich habe auch meine Favoriten drauf. Also, Jacob's Ladder finde ich ganz geile Song.
Also ich finde Spirits of Radio finde ich überhaupt eins der besten Stücke. Überhaupt.
Ja.
So. Weil,
also von Ihnen oder überhaupt?
Überhaupt. Die Handhabung von dieser Gitarre, dort ist es vor allem die Gitarre, ich meine, es ist ein Irrsinn. Also das Intro ist geisteskrank und Solo, wo ein bisschen später kommt. Auch jeden oben hat er Angst vor dem, hat er mal gesagt, Alex, das spielen. Und ich weiss auch genau, warum. Es gibt ja auch Covers davon. Du hast mir etwas geschickt. Oder dir haben etwas geschickt in der
Internet. Ah, ja, ja, der Typ, wo alle Instrumente spielt.
Und das Solo, das kann er nicht. Weil, oder, ich habe immer wieder mit Typen zu tun gehabt, die sagen, ja, Rush, weißt du, Beard und Geddy, meisterhaft, aber ja, Alex weiß ich nicht.
Unterschätzt.
Und das ist ein kompletter, unglaublicher Schwachsinn, der da erzählt wird. Also da müssen wir wirklich so, ich weiß nicht, was die wollen, oder was die, oder ob die ganze Zeit wollen, die schlimmste Phase machen, wie Schnurorchester, wo einfach jeder nur oben runterwächst. Ich habe keine Ahnung.
Moment.
Aber ich meine,
John McLaughlin
ist. Wer ist die Musik bei Rush? Der Alex Leichter.
Ja, voll.
Die anderen beiden, ich meine, du hast Rhythmus, er ist sehr musikalisch. Du hast den Geddy mit seinem Bass, der vor allem Linien spielt. Aber wer macht den Sound? Und alle die tragenden Flächen, alle Effektgräben, die es dort gegeben hat, der hat alles angesucht. Der hat sofort von Roland Gitarre-Sündi spielen, wo er einen im Finger kriegt. Er hat alles gemacht. Und der Alex ist ein Orchester. Wenn er rausgeht und ein Solo spielt, ist es eigentlich eine Ausnahme für ihn. Und dann schaut er wirklich, dass es kein Bullshit ist, oder wo er spielt. Also so richtig. Und ich meine, Spirits of Radio ist für mich total ein Klassiker, oder? Wenn die berühmten Ziele kommt, vor allem. Wo Concert Hall, oder?
Ja.
Man, ich meine, das ist doch einfach ein absoluter Goosebumps-Moment.
Das ist auch sehr, also ich bin voll bei dir. Alex Lifeson ist die Keimwaffe von Rush und ist die emotionale Abteilung. Also dort fließen die Emotionen.
Yeah.
Und er ist auch der, der die Soli einfach wirklich intuitiv spielt, der auch wahrscheinlich am meisten improvisiert.
Aber nicht bei dem. Wenn er spielt live, spielt er es immer tot.
Spielt es immer gleich. Ja. Okay. Aber ich glaube auch vom Typ her, sicher der, wo am wenigsten Struktur als Sicherheit gebraucht hat, wie die anderen zwei. Und ich glaube, die anderen zwei haben sich gegenseitig angestachelt, um rhythmische Sachen zu probieren, bis in die Unendlichkeit. Und der Alex war immer der, der gefunden hat, ach, macht ihr mal, aber ich zeige euch dann schon, was Emotionen sind.
So aber hey, du musst ja nur ein Interview mit ihm schauen. Er ist der sympathischste Typ, den man sich überhaupt vorstellen kann, der Alex Lifes. Das ist jetzt so ein netter, humorvoller, das ist ein unglaublicher Typ einfach.
Totaler Schatz. Remy?
Ja, klar. Und Permanent Waves ist wahrscheinlich Meine Nummer 1. Du hast uns ja gefragt. Du hast uns ja gefragt. Wir sollen 3 auswählen. Ja. Es ist mir sehr, sehr schwer gefallen.
Warum?
Aber irgendwie am Schluss bin ich auf Permanent Waves gekommen. Und bei mir hat es aber vor allem mit dem Neil zu tun, weil ich liebe jeden Schlag auf dieser Platte von ihm. Ja. Und ich liebe den Sound, den er hat. Knackig und ja.
Die tönt wahnsinnig.
Wahnsinnig. Ja.
Und was passiert auf dieser Platte, oder? Also dort haben sie sich zum ersten Mal vorgenommen, hey Jungs, wir müssen weniger lange Songs schreiben, wir müssen von diesen Science-Fiction-Themen wegkommen.
Absolut.
Wir müssen etwas schreiben, wo die Leute sich etwas Konkretes darunter vorstellen können, oder? Also eigentlich schon so zwei Zeichen im New Wave drin.
Ja, es ist eine absolut reife Platte. Wir dürfen nicht vergessen, 1980, 78, Punk explodiert schon. Die anderen Prog-Bands, wenn man das Wort will bemühen, die sind ja eigentlich alle gestorben zu dieser Zeit, oder? Es ist wie Punk quasi wie einen Baum geschüttelt und da sind die faulen Prog-Bands runtergefallen, oder? Ja. Also Genesis ist ein bisschen verschwunden, sage ich mal. Emerson, Lake & Palmer ist ja völlig weg. Die haben ja so furchtbare Platten gemacht, wo...
Love Beach.
Oh, Love Beach, meine Güte.
Nein, aber ich Emi liebt sie. Ich bin
so angeglitzert. Ja, ja, es gibt schlechtere von ihnen.
Ah, wirklich? Nein, und rasch bringt es fertig, quasi in dieser Zeit nicht an Relevanz zu verlieren, wie viele Prog-Bands das gemacht haben, sondern sie gewinnen an Relevanz, in meiner, also finde ich, sie gewinnen sogar an Relevanz. Und gerade so ein Song, The Speed of Radio, ist ein ja, unglaublich guter Song. Ich meine, es ist nur ein 5-Minuten-Song und sie packen so viel rein und es ist wieder schlüssig, oder? Und das ist das, was ich ihnen bewundere, dass sie so etwas Schlüssiges auch in 5 Minuten dann anbekommen, anstatt in 18 wie jetzt bei Hemispheres. Ja. Ich finde es eine unglaublich starke Platte. Der einzige Song, den ich, und da werde ich mir wahrscheinlich ein paar jetzt auch seltsam anschauen, wo ich nicht viel anfangen kann, ist auf Free Will. Ich weiß auch nicht. Ich bin dort nie ganz warm geworden mit dem Song. Verglichen mit dem Rest einfach, ja. Der Rest ist für mich alles Zehnerniveau und Freewill ist irgendwo ein bisschen drunter, ja. Und es ist auch ein unglaublich guter Closer. Also Natural Science, oh, was für ein guter Song, ja. Sie haben sie eh so eine Phase, wo es immer, der letzte Song ist immer noch einfach jenseits gut, ja.
Ja, dort zucken also die letzten Zuckungen von einer Prog-Band mit von einer Prog-Epos.
Ja, ja, Science, absolut, oder? Aber er funktioniert total, ja.
Ich liebe ihn auch komplett.
Aber eben, Punk und New Wave haben eine eigene Form von Prog einfach entwickelt. Ich meine, Talking Heads sind klar, also ja, wenn ja, du willst Prog, dann sind es Talking Heads, King Crimson, haben sich absolut auf das umgeschaltet. Mhm. Und dort ist übrigens auch niemand der Instrumentalheld. Das ist auch, also Bruford, Adrian Belew, Fripp und Tony Levin, oder? Die Besetzung, das ist voll organisch. Das ist recht ähnlich wie Rush, weil es ist immer songdienlich, auch wenn es noch so abgefahren ist. Und für mich ist halt Free Will. Ich meine, ich denke das, was der dort singt. Also für mich ist es dort ein wichtiges Statement. Ich glaube, und dann das du, 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 wo immer unten dran ist, wo fast so ein Tanzding könnte sein, was ein bisschen anders tut. Du, 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 du.
Also es ist so eine Knacknuss auch zum Spielen. Ich meine, das ist brutal. So virtuos in diesem Gitarren-Solo. Irgendwie wie das anfängt, zuerst ja nur Bass, Schlagzeug. Und dann Alex, der irgendwie loslegt. Also es ist so ein absolutes Husarenstück. Vom Emotionalen her kann ich es schon nachvollziehen.
Dass also der Text ist super, das sage ich nicht.
Ja, ja. Es ist, ich weiß nicht. Zuckt auch noch ein bisschen Ayn Rand mit.
Ja, ein bisschen.
Es hat er da von Dostoevsky gelesen. Ah, ja. Und es zog sehr stark der Idiot und Brüder Karamazov mit dort mit, sage ich.
Okay, okay. Also, ich finde Jacob's Ladder auch ein unglaubliches Highlight. Mhm. Und irgendwie, wenn ich vorausgreifen kann, zu den 3 Lieblingssoli gehört für mich Different Strings vom Alex dort.
Oh,
das ist ja so sparsam. Das ist jetzt zum Beispiel ein total unvirtuoses Solo. Aber das ist so ein Paradebeispiel für Emotionen in Schiffsladungen beim Alex dort, Different Strings. Also das ist eigentlich so ein bisschen ein Deep Track, weil haben sie live, glaube ich, gar nie gespielt. Und so «Entre nous», sagt der Billy Corgan von Smashing Pumpkins, hat dann seine Eltern mal in den Keller runtergeholt und die Platte ganz feierlich aufgelegt. Ich möchte das jetzt mit mir zusammen los.
Seiner Mama hat er das vorgespielt, sagt er. Seiner, weil sie ihn nie verstanden hat.
Was es soll mit Rush. dabei.
Nein, aber überhaupt alles so.
Aber
es vielleicht mit allen uns so, wo der Pfad vom Rock'n'Roll für ihr Leben gewählt haben, oder?
Ja, jetzt gerade geschaut wegen dem Jahr, weil du vorhin gesagt hast, Genesis erwähnt hast. Also in diesem Jahr hat Genesis eigentlich ihr letztes progressives Album rausgebracht mit Duke, oder?
Mhm.
1980. Jetzt gerade noch ein Jahr verglichen, wenn man nicht mehr sicher gesehen war. Aber ja, du sagst schon richtig, Punk ist aufgekommen. Genesis ist halt mehr so richtig Pop gegangen nach dem mit Abacab, obwohl die auch noch ein paar technische Songs drauf hat. Aber ja.
Ja, ja, klar. Ja. Aber muss sich schon nochmal vergegenwärtigen. Also ich meine, es ist natürlich nicht so, dass King Crimson irgendwie plötzlich eine Punkband geworden sind, sondern die ganzen Bands, wie auch Peter Gabriel, das ist ja eigentlich mehr oder weniger der Grund, wieso er ausgestiegen ist, so. Die haben einfach das Gefühl gehabt, wir gehen unter, wir gehen gnaden, wir müssen umstellen, wir müssen etwas machen.
Und wer hat er gefunden? Der David Byrne. Wir haben sofort zusammenarbeiten, oder? Brian Eno hat sich von einer Art, von einer so einer Gender-Bender-Hippie-Kreatur zu einem Straight-Man in Anzug verwandelt und unter so eine bisschen so eine Frisur wie ich. Und, ja, es ist klar, es ist dort in der Luft gelegen, wobei ich eben, weißt du, es ist lustig geredet. Weißt du, ab wann habe ich Genesis gern? Ab der gleichnamigen Platte. Und dann geht es für mich nur
ab 82.
Ich finde Phil Collins viel besseren Sänger als Peter Gabriel. Home by the Sea ist, glaube ich, mein Lieblingsstück überhaupt von Genesis.
Weil, ich liebe aber beide, aber Gabriel-Phasen ist halt ja, ist halt schon geil. Mit diesen ganzen Brock-Alben.
Ja, ich weiss, ich stoss nicht. Es ist wie bei Pink Floyd. Remy, du hast ein Animals-T-Shirt da.
Ja, aber ich bin seit Barrett-Anhänger eigentlich.
Das ist mein Lieblings-Pink Floyd-Platte. Ich bin am Gig gesehen in Zürich von diesem Album. Okay. Ich habe es auch gesehen durch die, durch die Sporthalle Zürich fliegen.
Sehr also wir hoffen, dass die Hörer haben können akustisch mitkriegen, wie der Remy und ich am Cringe sind, wo der Christian Genesis von 83
aber ich kann noch etwas viel Genesis sagen über Pink Floyd. Für mich ist Pink Floyd akzeptabel ab Dark Side of the Moon. Vorher, ich kann das nicht los. Ich habe es probiert. Aber also, es ist ab dort bis der Wohl. Und irgendwie bin ich irgendwie auf Speed in England irgendwo gelegen, wo der Final Cut rausgekommen ist. Und so von der inneren Verzweiflung her haben wir das eigentlich auch noch entspannt.
Finde ich ein ganz schlimmes Album. Aber ja,
okay.
Final Cut. Ja, aber wir sind ja bei Rush.
Ja, aber interessant. Also Permanent Waves. Genau. Aber wie jedenfalls viele Bands, die irgendwie probiert haben, sich in, also schon nur der Jahrzehntswechsel ist ja psychologisch auch nicht ganz uneminent gewesen, so dass wirklich viele 70er Dinosaurier-Bands, wie sie verspottet worden sind, auch nicht ganz zu Unrecht, oder, mit ihren Keyboard-Burgen und dem ganzen irgendwie Grössenwahnsinn, so à la Tales of Topographic Oceans mit John Anderson, der sich seine Duschkabine im Studio nachbauen, weil dort angeblich sein Gesang immer am besten tönt und so weiter. Und so. Ich meine, also, irgendwie hat man ja schon müssen, da ein Ende machen und von dem her ist ja Punk a healthy kick in the guts gewesen, wie viele gesagt haben. Ja. Genau, also auf jeden Fall, Rush rettet sich in den 80ern mit Permanent Waves und das mit drei Ausrufezeichen mindestens.
Ja.
Und natürlich, wie es bei ihnen ist, oder? Sie sind ja so eine unglaublich disziplinierte Arbeitstierband, wo schon ein Jahr später das nächste Album abliefert. Ich meine, wie man zu dieser Zeit überhaupt, und das haben sie ja alle drei gehabt, hat können eine Familie haben. Hallo? Irgendwie, wie viel sind die auf Tour gewesen? Wie lange sind die im Studio gewesen? Wann hat hier eine Ehe oder eine Freundschaft oder eine Vaterschaft können klappen? Ist mir ein völliges Rätsel. Remy, du als Family Man. Was sagst du? Das geht doch nicht.
Nein, das geht nicht.
Das geht eigentlich nicht, oder?
Wie viele Kinder hat der Mick Jagger?
Weiß es nicht.
Weiß es selber nicht.
Genau. So, jetzt kommt ihr ein grosser Bruch. Ich will rasch ein Joint rauchen.
Tja, und wer würde um Christian Platz den verdienten Joint und die Pause nicht gönnen wollen, nach 2 Stunden plus, wo wir uns köpfrauchig geredet haben? Wir sind ja dann noch auch noch weitere 2 Stunden bis lang nach Mitternacht zusammen gesessen. Wir haben die weitere Geschichte von dieser Band behandelt. Den zweiten Teil hört ihr irgendwann mal später. Das war es mit der ersten Folge unserer Progreihe zur legendären Band Rush. Ich hoffe, auch ihr habt ein bisschen Spass gehabt. Bis dann, bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Nerdcast. Der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.